Liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie mir nach einer langen, langen Sommerpause gegrüßt zum 11. Podcast von Das Abenteuer Coaching von und mit Sebastian Stockebrand. Ich hoffe, Sie haben den Sommer genossen und Ihre Reserven richtig aufgefüllt, sodass Sie vor Kraft und Tatendrang kaum noch laufen können. Ich kann, was ich nicht kann, schaffen. So lautet der heutige Podcast. Und um Sie nochmal abzuholen, wir hatten vor den Sommerferien über das Thema Ressourcen gesprochen. Und Ressourcen, das ist ja alles, was mir hilft, mein Ziel zu erreichen. Also alles, was für mich Treibstoff ist. Wir hatten uns im letzten Podcast mit der Kompetenzkarte beschäftigt und die zeigt uns ja sehr anschaulich, also geradezu visuell, was wir an Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen gesammelt haben, also in unserem Fundus haben. Das lässt sich ja ganz leicht mit der Ratio, also mit dem Kopf begreifen und diese Kompetenzkarte hilft uns schon, ein positiveres, ein vollständigeres und auch ein realistischeres Bild von uns selbst zu bekommen. Wenn ich also zum Beispiel als Fähigkeit Excel habe, dann weiß ich, wenn ich in Firma A mit Excel arbeiten kann, dann kann ich es auch in Firma B. Ja, das ist so ähnlich wie Fahrradfahren. Wenn ich Mountainbike fahren kann, kann ich auch Hollandrad fahren. Oder für die Rocker unter uns, dann kann ich auch ein Bonanza-Fahrrad fahren. Manchmal sind uns solche Ressourcen entfallen. Das ist dann ungefähr so wie, ich habe ein Auto mit 5 Gängen, bin aber nur Stadtverkehr gefahren in den letzten 2 Jahren. Und jetzt bin ich wieder auf der Autobahn und habe ja einfach nicht mehr im Hinterkopf, dass ich ja 5 Gänge habe. Dann bleibe ich unter meinen Möglichkeiten. Wenn ich mir das mal wieder veranschauliche, mir klar mache, dann begreife ich das natürlich. Ach ja, Mensch, habe ja 5 Gänge und dann kann ich wieder Gas geben. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, wenn wir eine Ressource, eine Fähigkeit lange Zeit nicht genutzt haben, dann können wir sie recht zügig wieder auf einem hohen Niveau nutzen, wenn wir das mal wieder brauchen. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie ins Fitnessstudio gehen und ein bisschen Muskeln aufbauen. Dann ist es oft so, wenn Sie mal lange Zeit nicht trainieren konnten, dass Sie in kürzester Zeit wieder auf Ihren alten Höchststand, was die Kraft angeht, angelangen. Das nennt man übrigens auch Memory-Effekt. Ein anderes Thema ist es, wenn wir Menschen manchmal glauben, uns würden bestimmte Ressourcen fehlen. Also wir meinen dann, uns fehlt es an Können oder Erfahrung, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dann ist uns oft nicht klar, dass wir diese Ressource in einem anderen Kontext, also in einem anderen Umfeld, schon lange eingesetzt haben. Nehmen wir mal wieder das Autobeispiel. Ich weiß, dass mein Auto Allradantrieb hat und ich damit auf Schnee viel besser durch die Kurven fahren kann. Aber mir ist nicht klar, dass ich damit auch besser durch, naja, sagen wir mal, unwegsames Gelände komme. Also zum Beispiel kann ich damit besser einen Geröllhügel hochfahren. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Und jetzt ist mir nicht klar, dass die Ressource Allradantrieb sehr wohl auch auf unwegsames Gelände zu übertragen ist. Das heißt, wir erkennen nicht, dass wir diese Ressource auch in einem anderen Umfeld einsetzen können. Und deswegen können wir sie nicht wirklich aktivieren. Mal ein ganz persönliches Beispiel. Als ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich immer, eigentlich kann ich nicht verkaufen. Und als Selbstständiger müssen sie ja sich und ihre Leistung verkaufen. Ich dachte, das kann ich einfach nicht. Das lag vielleicht daran, dass Verkaufen für mich immer mit Vertrieb zusammenhängt. Und was so ein Vertriebler in der Bank machen kann, ihnen in 2 Minuten ein Girokonto, ein Kredit und sonst was verkaufen, dann dachte ich immer, das kann ich nicht. Und ich habe dann während meiner Coaching-Ausbildung mit einem Kollegen darüber gesprochen. Und der hat dann gesagt, sag mal, hast du wirklich noch nie was verkauft? Ja, habe ich gesagt, na ja, klar habe ich schon mal was verkauft, ein Fahrrad vielleicht oder ein Auto. Ja, aber hast du denn beruflich nicht schon mal was verkauft? Habe ich gesagt, nö, habe ich nie, ich bin ja kein Händler. Ja, Moment mal, dachte ich dann, natürlich habe ich schon mal was verkauft, zum Beispiel Ergebnisse. Als Controller müssen Sie doch andauernd bestimmte Zahlen verkaufen, andere davon überzeugen. Oder Sie müssen im Projektteam bestimmte Entscheidungen verkaufen. Oder Sie müssen als Führungskraft Entscheidungen aus der Geschäftsführung Ihren Mitarbeitern verkaufen etc. Das heißt, ich kann nicht verkaufen, war so ein Glaubenssatz, den ich hatte. Das war meine defizitorientierte Landkarte. Ich kann nicht verkaufen. Und tatsächlich war es doch so, dass ich andauernd Sachen auch mit gutem Erfolg verkauft habe. Und so ähnlich wie es mir mit dem Verkaufen ging, so geht es oft meinen Klienten, ja, wenn es zum Beispiel um das Thema ein Projekt leiten oder einen Bereich, ein Team führen geht und die der Meinung sind, na, das kann ich eigentlich nicht. Dann stellt sich raus im Gespräch, dass die oft genau das, was man zum Beispiel als Führungskraft können muss, schon oft unter Beweis gestellt haben, nämlich haben sie zum Beispiel das Sommerfest von ihrem Sportverein immer wieder komplett organisiert und durchgezogen oder die machen die ganze Planung, Durchführung von der großen Tournee von ihrem Freizeitchor und so weiter und so fort. Das heißt, man findet immer wieder Punkte, wo man bestimmte Ressourcen schon angewendet hat und für den Coachee ist das dann oft in einem Coaching wie ein Aha-Effekt. Ja, ganz schlagartig wird denen klar, Mensch, eigentlich kann ich dieses und jenes, denn ich habe es ja schon in einem anderen Kontext oft bewiesen. Und das bestärkt den Coachee dann oft so stark, dass er wirklich mit breiten Schultern und mit viel Selbstbewusstsein an seine neue, zum Beispiel berufliche Aufgabe gehen kann. Jetzt werden Sie sagen, ja, Herr Stockebrand, das ist ja alles schön und gut, aber was mache ich denn, wenn eine Situation wirklich ganz neu für mich ist und ich nicht die Ressourcen dafür habe? Ja, also manchmal hilft uns schon der weise Satz von dem persischen Dichter Muslik Sadi, der hat gesagt, alles ist schwierig, bevor es leicht wird. Das stimmt ja auch im Prinzip. Denken Sie mal daran, wie Ihr erster Versuch war auf dem Fahrrad als Kind. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine Mutter immer den Gepäckträger festgehalten hat und irgendwann habe ich mich umgeschaut und gesehen, da hält gar keiner mehr fest und ich fahre einfach los. Das war dann so eine Mischung aus Angst, Schrecken, Freude und Aufregung. Und naja, die Freude war wohl groß genug, dass ich dann immer weitergefahren bin. Ich habe mal eine Sendung über den Dirigenten Kurt Masur gesehen. Und der fuhr mit ungefähr 70 Jahren zurück an seinen Geburtsort Brieg in Schlesien. Und dann stand er da an der Straße, die war also wirklich eine schmale Straße. Und dann sagte er, als kleiner Junge mit 4 Jahren hätte er an dieser Straße gestanden, wo so gerade 2 Kutschen aneinander vorbeipassten und sagte, das wäre für ihn das größte Abenteuer gewesen, von der einen Straßenseite auf die andere zu gehen. Und jetzt Kurt Masur, über 70 Jahre alt, in New York und auf der ganzen Welt dirigiert, steht an dieser winzigen Straße und kann kaum mehr glauben, dass das als Kind so eine Riesenwelt, so ein Riesensprung für ihn war. Also manchmal hilft es mir einfach zu wissen, ich habe auch schon andere Dinge zum ersten Mal gemacht und die mit gutem Erfolg abgeschlossen. Warum soll ich mich jetzt von der nächsten Sache verrückt machen lassen? Natürlich, das hilft auch nicht immer. Und wenn wir dann vor einer Situation stehen, wo auch das nicht nützt, tja, was würden wir uns dann wünschen? Na, wir würden uns einen ressourcevollen Zustand wünschen. Also wir würden uns Mut, Kraft und Zuversicht wünschen. Also positive Gefühlszustände. Das ist dann wieder, um nochmal auf das Auto zurückzukommen, so wie Sie haben einen guten Wagen, der hat 5 Gänge etc. Aber was brauchen Sie, um jetzt zum ersten Mal 200 km/h zu fahren? Ja, Sie brauchen Sprit im Tank. Und das sind unsere Gefühlszustände, unsere Emotionen. Und nur eines am Rande, ob eine Situation objektiv jetzt wirklich so neu ist und so herausfordernd oder ob wir das nur subjektiv so empfinden, das ist im Grunde genommen ganz egal. Unsere Landkarte von dieser Situation, die ist entscheidend. Wie fühlt sich das für mich an? Und deswegen helfen auch gut gemeinte Ratschläge oft nicht, wie du brauchst nicht nervös sein, das schaffst du schon, ach, das wird schon nicht so schlimm. Das kennen wir ja alle, das hilft uns nicht wirklich in bestimmten Situationen. Ja, aber wo nehme ich denn dann Mut, Kraft und Zuversicht her? Also das Leben ist schon ungerecht, oder? Es gibt Menschen, die haben immer Mut und Kraft. Die haben immer Selbstbewusstsein noch und nöcher zur Verfügung. Da gibt es eine schöne Anekdote von dem russischen Schachweltmeister Aljechin. Der wurde mal von einem Reporter gefragt, sagen Sie mal, Herr Aljechin, wie machen Sie es eigentlich, dass Sie Ihre Gegner immer so schnell besiegen? Darauf meinte er trocken, ich lasse Sie selbstständig denken. Oder nehmen Sie mal Niki Lauda, von dem gibt es auch eine nette Geschichte. Als der junge Alain Prost, das war ein späterer Formel-1-Weltmeister, im gleichen Rennstall wie Niki Lauda gefahren ist, ist Alain Prost mal zum Besitzer des Rennstalls gegangen und hat gesagt, ich möchte das gleiche Gehalt wie Niki Lauda haben. Der Rennstallbesitzer hat ihn dann etwas müde angelächelt und gesagt, also, wenn du Formel-1-Weltmeister bist, 6 Wochen nach einem schweren Unfall wieder in das Auto steigst und Kurt Jürgens die Frau ausspannst, dann kriegst du das gleiche Gehalt wie Niki Lauda. Angeblich hat Prost dann kehrt gemacht und lange Zeit nicht mehr nach einer Gehaltserhöhung gefragt. Tja, so viel zu den Ego-Monstern. Aber was mache ich denn, wenn ich nicht mit einem solchen Ego gesegnet bin? Wenn ich es eher so halte wie Woody Allen, der mal gesagt hat, ich war zu klein für die Schachschülermannschaft. Nun, dann hilft mir Folgendes. Ich könnte doch die Erinnerung, die Gefühle, die ich mit einer Situation verbinde, in der ich wirklich stark, kraftvoll und vielleicht mutig war, wieder zum Leben erwecken. Und dafür gibt es tatsächlich eine Technik, wie man das macht. Das glauben Sie mir nicht? Sie selbst machen das jeden Tag, nur halt unbewusst. Ich bin mal mit Anfang 20 mit drei Freunden mit so einem Bulli, also so einem Van, 4 Wochen durch die USA gefahren, an der Westküste lang. Und aus irgendeinem Grund hatte ich da ein Duschgel dabei, was ich sonst nie benutzt habe. Also irgendeine neue Sorte. Als ich aus dem Urlaub zurück war, habe ich wieder mein altes Duschgel benutzt, was zu Hause war. Und Wochen später, bei irgendeiner anderen Reise, habe ich nochmal mit diesem USA-Duschgel geduscht. Und plötzlich unter der Dusche kommen die ganzen Erinnerungen hoch an diesen Van, die Zeit mit meinen Freunden, die Weite der Highways, alle Bilder, Eindrücke, Gefühle, Stimmung dieser USA-Tour kamen plötzlich wieder hoch. Der Geruch dieses Duschgels war der Auslöser dafür, dass die ganze Erinnerung an den damaligen Trip wieder hochkam. Und das kennen Sie ja selbst auch. Einen bestimmten Wein, den Sie so gerne im Urlaub getrunken haben und der dann zu Hause auf der Terrasse genossen wieder dazu führt, dass Sie sich an den Urlaub unbewusst zurückerinnern. Oder ganz stark auch Musikstücke. Wenn Sie bestimmte Lieder in bestimmten Phasen Ihres Lebens gehört haben, dann kann Sie ein bestimmtes Lied quasi wieder in diese alte Zeit zurückkatapultieren. Und dieses Phänomen, also diese Kopplung von dem Auslöser an die alte Erinnerung, an das alte Gefühl, das kann man auch ganz bewusst nutzen. Zum Beispiel eine Bekannte von mir, die hört immer die Toten Hosen, wenn sie die Wohnung putzen will. Dadurch hat sie dann das nötige Quäntchen an Aggression und Kraft, was sie braucht, um sich dann wirklich an den Wohnungsputz zu machen. Oder ganz typisch auch die sogenannte Bäckerfaust. Also für die Jüngeren unter den Hörern, das ist nicht das Ding, mit dem der Bäcker die Brötchen macht, sondern das war die Geste, die Boris Becker immer gemacht hat, wenn er einen wichtigen Punkt gewonnen hat. Den hat er später auch gemacht, wenn er kleinere Punkte gewonnen hat. Und damit konnte er sich pushen, weil mit der Geste der Bäckerfaust verband er das Gefühl von Triumph und Erfolg. Diese Kopplung von einer Geste mit einem bestimmten Gefühlszustand nennt man auch Anker. Und den Vorgang nennt man Ankern. Im NLP spricht man dann auch von Moment of Excellence, wenn also ein ganz bestimmter Gefühlszustand, wenn wir uns besonders gut gefühlt haben, geankert wird. Und in einem Coaching ist das so, dass der Coach dem Coachee hilft, eine ressourcevolle Situation ganz lebendig wieder zu fühlen und zu durchleben und dann an eine Geste zu koppeln. Wenn der Coachee dann später dieses Gefühl wieder wachrufen will, dann muss er einfach exakt die Geste durchführen, mit der er den Gefühlszustand gekoppelt hat. Und dann kommt diese positive Einstellung, diese Verfassung, dieses Gefühl wieder hoch. Wollen Sie mal mein Moment of Excellence hören? Was Sie gerade gehört haben, war für Sie nur ein kleines Stückchen Musik. Und für mich ist das mein Moment of Excellence. Das ist eine Erinnerung an einen Auftritt mit meiner Band, wie ich in Studienzeiten hatte. Und wenn ich diese Musik höre, weiß ich noch genau, wo der Auftritt war. Ich sehe sogar noch dieses Schlagzeug vor mir. Das war nicht meins, das war von einer anderen Band, was ich gespielt habe. Und ich kann mich sogar noch an die Bewegung der Arme und Füße erinnern. Und das versetzt mich einfach in so einen glückseligen, lockeren, leichten, fröhlichen Zustand. Welche Geste ich übrigens genau mache, damit dieser Moment of Excellence wieder in mir hochkommt, das verrate ich Ihnen nicht. Vielleicht laufen wir uns ja mal über den Weg und Sie müssen ja nicht wissen, wann ich meinen Anker werfe. Um das Ganze für Sie noch etwas handfester und greifbarer zu machen, möchte ich Ihnen zum Schluss von einer Coaching-Sitzung erzählen, wo ich einen Moment of Excellence, also einen Anker, eingesetzt habe. Ich hatte Ihnen doch von dem Rechtsanwalt erzählt, der über die Zukunft, über seine Zukunft in der Rechtsanwaltskanzlei mit seinem Seniorpartner verhandeln wollte. Und der Klient sagte mir, naja, er neigt dazu, in Verhandlungen aggressiv zu werden, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Ich hatte den Klienten ja mit der Harvard-Methode bekannt gemacht, sodass er wusste, es wäre vorteilhaft, wenn er Person und Sache trennt. Aber er hatte einfach die Befürchtung, dass er in der Verhandlung an irgendeiner Stelle, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, ja, vielleicht doch zu emotional, zu aggressiv werden würde und sich damit, ja, die Gefahr schlechterer Ergebnisse einhandeln würde. Und ich habe ihn dann gefragt, na, in welchem Zustand wäre er denn gerne in der Verhandlung? Und er hat gesagt, er möchte gerne ruhig, sachlich, ja, und vor allem auch zieldienlich verhandeln können. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er sich an eine entsprechende Situation erinnern könnte. Und da hat er gesagt, ja, er hat, als er sein Haus gekauft hat, ganz cool mit dem Verkäufer verhandelt und er hat wirklich einen guten Preis dabei herausgehandelt und hat sich überhaupt nicht zu irgendwelchen emotionalen Reaktionen hinreißen lassen. Ich habe dann diese Situation, das Verhandeln mit dem Verkäufer seines Hauses, geankert. Und er hat übrigens als Geste, hat er so die Fingerkuppen von beiden Händen aneinander gelegt. Und diese Geste konnte er ja auch im Gespräch mit dem Seniorpartner dann unter dem Tisch ganz gut machen. Und im Endeffekt war es dann so, er hat zu Beginn der Verhandlung diese Geste ausgeführt. Damit hat er sich in den Gefühlszustand zurückversetzt, wie er einmal ruhig und sachlich verhandelt hat. Und immer wenn die Verhandlung wieder etwas hitziger wurde oder er die Befürchtung hatte, dass er unsachlich werden würde, hat er wieder diese Geste durchgeführt, also den Anker genutzt und hat es damit geschafft, die ganze Zeit wirklich sehr sachlich zu verhandeln. Und im Endeffekt hat er damit ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der 11. Podcast zum Thema Coaching. Ich kann, was ich nicht kann, schaffen. Tja, was schließe ich denn jetzt mal sinnvollerweise für ein Thema an? Naja, man könnte sich ja fragen, wenn Sie jetzt Ihre Ressourcen kennen und Sie können die auch richtig aktivieren, wohin denn dann mit der ganzen Kraft? Und dazu möchte ich Ihnen beim nächsten Mal ein Konzept von dem amerikanischen Bestsellerautor Stephen Covey vorstellen, den sogenannten Circle of Influence, auf Deutsch die, sagen wir mal, Sphäre der Beeinflussbarkeit. Lassen Sie sich überraschen, was es damit auf sich hat. Die Shownotes zum heutigen Podcast finden Sie wie immer unter www.das-abenteuer-coaching.de. Wenn Sie Fragen haben, dann mailen Sie mir und bitte nutzen Sie auch weiter das Angebot unter www.das-abenteuerleben.de. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Spätsommer und freue mich aufs nächste Mal. Ihr Sebastian Stockebrandt.